Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula.
Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast. Mit mir, David Casula, und natürlich meinem geschätzten Kollegen Lorenzo Schütze. Buongiorno.
Buongiorno, ja, auch von mir im wahrsten Sinne des Wortes. Wir nehmen wieder an einem Dienstag um 7 Uhr morgens auf.
So wie sie es gehörten, also wach und produktiv in den Tag starten. Und an der Stelle entschuldige ich mich auch einmal für meine Stimme, die ist noch ein bisschen rau. Ich war am Wochenende auswärts auf Schalke mit dem FC St. Pauli. Und wie die Punkte habe ich auch meine Stimme dort gelassen. Wer die zweite Bundesliga verfolgt, wird es wissen. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen über die Serie A sprechen. Wir stecken mittendrin im Saisonendspurt um den Scudetto und den Klassenerhalt in der Serie A. Fakt ist, der Scudetto wird nach Mailand gehen. Doch ob am Ende in Rot und Schwarz oder in Blau und Schwarz gefeiert werden darf, ist weiterhin komplett offen. Außerdem blicken wir auf das anstehende Finale der Coppa Italia zwischen Juventus Turin und dem aktuellen Meister Inter Mailand sowie auf den frisch gebackenen italienischen Meister bei den Frauen. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt mit dem 36. Spieltag. Mathematisch korrekt, Meistertitel wird nach Mailand gehen. Kann man so als Überschrift benutzen, würde ich behaupten. Inter und Milan gewinnen ihre Spiele. Und wir haben immer noch keine Antwort, wer den Scudetto gewinnen wird. Aber was wir wissen ist, nächsten Spieltag kann es bereits entschieden sein, wenn Mailand gewinnt und Inter patzen sollte. Am Wochenende haben sich keine Blöße gegeben, auch wenn es bei Inter erst danach aussieht. Zu Hause stand es nämlich sehr schnell 0-2 für Empoli. Wie hast du das Spiel gesehen?
Oh, das war... Also es war auf jeden Fall beeindruckend von Empoli erstmal. 2-0 geführt, haben ein Mordspiel gehabt, also vor allem die erste Hälfte. Haben sich dann am Ende leider ein bisschen zu viel gehen lassen, beziehungsweise da war Inter ein bisschen zu stark. Inter hatte auch, muss man sagen, also vor allem Lautaro Martinez hatte da ein paar Mal Glück. Also wie er dann das erste und das zweite Tor gemacht hat. Ich glaube, das erste Tor war sogar ein Abpraller und dann hat er...
Genau, absolutes Eigentor von Romagnoli bei Empoli.
Ja.
Aber du sprichst es auch an, Empoli extrem gut ins Spiel gestartet, nach 4 Minuten in Führung gewesen. Der Kommentator sprach in dem Moment noch an, dass man sie nicht unterschätzen dürfe. Ne? Napoli hat ja vor einiger Zeit auch schon das Vergnügen gehabt, sich da überrumpeln zu lassen. Und das ist Inter genauso passiert. Also Empoli ist wirklich eine Mannschaft, die Großen ärgern kann. Allerdings dann hat man am Ende gesehen, warum sie eben doch nicht oben mitspielen, sondern doch weit unten in der Tabelle stehen. Ja, nach 10 Minuten auf 2-0 erhöht, war abseits, dann trotzdem auf 2-0 in der 30. Minute. Und dann hat man sich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit leider so ein bisschen selber kaputt gemacht. Naja, Eigentor Romagnoli, unglücklich. Und dann Lautaro Martinez noch vor der Halbzeit zum Ausgleich. Und dann ist halt der Reset-Knopf gedrückt und dann spielt Inter halt eine zweite Halbzeit zu Hause. Sozusagen 0-0 und macht das Ding dann auch klar, was man dann auch von einer Mannschaft erwarten darf, die den Scudetto gewinnen will.
Definitiv, ich wollte darauf gerade ansprechen. Das ist dann wieder so eine Sache, hätte Inter gepatzt gegen Empoli, wäre das wäre wieder so ein, das wäre wieder so ein typisches Serie A-Ding gewesen, wo man dann am Ende der Saison nochmal quasi alles verspielt. Also hätte Inter da ja verloren, wäre das relativ sicher gewesen für Milan.
Relativ, also, genau. Immer noch nicht komplett, aber nochmal sicherer als jetzt.
Ja, jetzt sind es halt noch 2 Punkte Abstand, die sie beide haben, auf 2 Spiele noch.
Exakt.
Selbst wenn Inter 2-mal unentschieden spielt, wird es unangenehm, weil also Milan und Inter müssen beide gewinnen. Also das ist einfach nur, um sich das quasi abzusichern, sie müssen beide gewinnen.
Ja, das bessere Torverhältnis ist halt Inter.
Also, Inter, klar, ja. Also am Ende des Tages ja, sind sie punktgleich, gewinnt Inter, gewinnt Milan, beziehungsweise Ja, doch, gewinnt Milan. Hat Milan das. Das ist halt gerade, es ist wirklich, es kann nächsten Spieltag, aber auch erst übernächsten Spieltag entschieden werden. Das ist
exakt und
extrem spannend.
So wünscht man sich das ja eigentlich in einem Meisterschaftskampf. Wir können uns das ja entspannt von außen angucken. Denn Juventus hat damit diese Saison mal wieder gar nichts zu tun gehabt. Napoli hat sich jetzt auch verabschiedet, zu viel gepatzt im Saisonendspurt. Genau das, was wir oft angesprochen haben, dass man es in Neapel leider nicht schafft, eine ja wirklich hervorragende Saison konsequent auch zu Ende zu spielen und sich am Ende eben vielleicht auch mal in der Form einer Meisterschaft wieder zu belohnen. Das ist die Saison einfach genauso gelaufen. Luciano Spalletti möchte Trainer bleiben in Neapel, hat er gesagt. Und es nächstes Jahr wieder versuchen. Das Zeug haben die Napolitaner, aber da muss sich definitiv was ändern. Aber ich habe hier zum Beispiel mal den 37. Spieltag aufgemacht. Milan hat das härtere Restprogramm als Inter. Denn die Mailänder haben Atalanta Bergamo zu Gast. Ja, Bergamo ist auch nicht mehr das Atalanta, was man aus den letzten Jahren kennt. Kriselt immer wieder, spielt unentschieden gegen Salernitana beispielsweise oder verliert gegen Hellas vor einigen Wochen. Dennoch natürlich eine deutlich unangenehmere Aufgabe als Inter. Die müssen gegen Cagliari ran. Aber, und ich habe so ein bisschen im Gefühl, auf Sardinien und gegen eine Mannschaft, die sich reinwerfen wird. Denn es geht da um den Klassenerhalt. Also auch eklig zu bespielen aus Inter-Sicht. Was ist dein Tipp? Und bedenke dabei, Inter Mailand spielt unter der Woche noch ein Pokalfinale.
Ja, für Inter, ich muss sagen, es wird für Inter schwieriger als für Milan, meiner Meinung nach. So wie du schon gesagt hast, Inter spielt zwei Spiele und Milan eins. Milan spielt zwar gegen Atalanta, das stimmt, das ist auf dem Papier der stärkere Gegner als Cagliari, allerdings muss Inter halt gegen Juve, das ist ein Pokalfinale, da musst du alles geben, also da kannst du ja nicht einfach mit B11 auftreten, dann kannst du den Juve den Pokal auch gleich schenken.
Zumal du natürlich auch das Double am liebsten gewinnen willst, ne? Also Meisterschaft und Pokal, und dafür musst du am Mittwoch schon mal den ersten klar machen, wenn das was werden soll.
Genau, das ist es. Dann spielst du am Mittwoch, spielst du gegen Juventus, und am Sonntag hast du dann gleich das Spiel gegen Cagliari, wo du halt auch gesagt, also hast ja auch gerade gesagt, es wird kein angenehmes Spiel. Cagliari, für Cagliari steht viel zu viel auf dem Spiel, also auf dem Spiel. Also die müssen den Klassenerhalt schaffen. Das ist die, ich glaube, letzte Chance, kann das sein?
Na, Cagliari, ja am letzten Spieltag nochmal ein direktes Duell gegen Venezia. Ist ja nur ein Punkt hinter Salernitana. Aber natürlich extrem wichtig, weil Salernitana beispielsweise spielt gegen Empoli. Und klar, Empoli, wir haben es gesagt, kann die Großen ärgern. Aber bei der Salernitana-Mannschaft und bei der Art und Weise, wie die sich dann nochmal hochgekämpft haben, definitiv auch nicht zu unterschätzen.
Das stimmt. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass sie halt nur ein Punkt vor Genoa sind. Und die auch, also die spielen, der Vorteil jetzt für Cagliari ist, dass Genoa halt gegen Napoli spielt am gleichen Spieltag. Das heißt, beide haben einen relativ starken Gegner. Mhm. Also ein ziemlich hartes Spiel vor sich. Allerdings ist es halt Fußball. Wenn es um alles geht, sind das nochmal ganz andere Spiele.
Klar.
Also meiner Meinung nach hat Milan da ein bisschen bessere Karten, wenn ich ganz ehrlich bin, ausgeruht ins Atalanta-Spiel zu gehen. Cagliari gegen Inter und Inter gegen Juventus, also die zwei Spiele für Inter werden ein bisschen härter sein, denke ich. Allerdings nicht unmachbar. Also selbst wenn man das Finale gewinnt oder verliert, also schon gespielt hat, denke ich, ist Cagliari, also für jemanden, der Ambitionen hat wie Inter Mailand, ein machbares Spiel.
Was ich sagen muss, und ich glaube auch ein entscheidender Faktor werden kann, ist einfach die Tatsache, dass Inter Mailand natürlich mit Cagliari eine Mannschaft hat, die schwer zu bespielen ist, aber, und das könnte am Ende wirklich ausschlaggebend sein, wer kommt besser mit der Rolle des Gejagten zurecht? Und ist es Milan, die natürlich jetzt was zu verlieren haben, weil sie haben es in der eigenen Hand. Sie müssen eigentlich nur noch zwei Spiele gewinnen. Und dann haben sie es geschafft, haben den Scudetto gewonnen. Oder rutschen sie eben nochmal aus, ne? Und dann, sag ich dir, wird Inter da sein und diesen Fehler ausnutzen. Also wirklich komplett spannendes, Saisonfinale.
Aber genau so möchte man das ja auch. Also
exakt. Also finde ich italienischen Fußball deutlich besser, als hätten wir wie in Deutschland bereits den Meister feststehen oder in Frankreich.
Ja, ja. Also ist ja auch, ich sage auch ehrlich, ich finde es auch immer, also was heißt immer, aber ich fand es früher auch immer ein bisschen komisch, wenn man die Meisterschaft schon so früh feiern konnte. Cooler finde ich das tatsächlich so, wie es jetzt in der Serie A ist, allerdings auch deutlich nervenaufreibender.
Naja, natürlich, aber gut, als Italiener wissen wir ja, Emotionen sind, es gehören ja zum Fußball dazu, vielleicht auch immer ein Blick drüber, aber das macht ihn ja eben so schön. Kommen wir auf das Spiel von Milan zu sprechen. Gegen Hellas Verona mussten sie ran. Hellas Verona, erstmal auf dem Papier machbarer Gegner, wenn man Meister werden möchte. Aber da schwebte auch so ein kleiner Fluch irgendwie mit drüber, denn sowohl 1973 als auch 1990 verloren die Rossoneri ihre Meisterschaften jeweils noch auf den letzten Metern. Genau dort, in Verona. Und muss aber sagen, dieses Mal deutlich cooler geblieben, das Spiel gut zu Ende gebracht und mit Sandro Tonali erneut wieder den Matchwinner gestellt, schon vor 2 Wochen dagegen Lazio in allerletzter Sekunde die 3 Punkte mitgenommen und die können natürlich Gold wert sein, wenn es denn am Ende zum Scudetto reicht. Und wie gesagt, nächstes Wochenende kann es tatsächlich soweit sein, Milan das erste Mal seit 2011 wieder italienischer Meister. Und ich weiß nicht, irgendwie, wenn man überlegt, die letzten 3 Jahre, die Meister sind dann Juventus, Inter und Milan, dann erinnert das wirklich an Zeiten, wo der italienische Fußball auch in Europa dominiert hat.
Ja, das stimmt. Also ich meine, selbst wenn man das auf internationaler Ebene mal betrachtet, Italien ist wieder im Kommen. So.
Wenn man es schafft, Spieler zu halten. Es wird im Sommer ganz wichtig.
Wenn man es schafft, Spieler zu halten, ja.
Stichwort ja, Paulo Dybala wäre natürlich, du sagst es ja immer wieder, du willst Paulo Dybala weiterhin in der Serie A sehen, einfach weil es gut für die Liga ist.
Ja.
Aber ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, dass er da irgendwohin besser passt als in den letzten 7 Jahren eben bei Juventus. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Gerade mit Hinblick auf das Pokalfinale. Und wir haben ja nicht nur einen spannenden Meisterschaftskampf, sondern eigentlich auch den spannendsten Abstiegskampf in ganz Europa. Und mit Venezia gegen Bologna auch, glaube ich, ein Spiel gehabt, was auf 2 Arten etwas aussagt. Einmal, wie unfassbar eng das ist, warum es so unfassbar eng dort unten eben zugeht in der Serie A und dass der italienische Fußball einfach kein Catenaccio mehr ist, denn Venezia schlägt Bologna mit 4:3 und jeder durfte in diesem Spiel einmal führen und am Ende fällt die Entscheidung in der 3. Minute der Nachspielzeit zugunsten der Venezianer und komplett verrücktes Spiel.
Ja, richtige Topspiele. Ich meine, wir hatten wir das vor der Saison besprochen. Ich glaube, wir hatten es einmal vor der Saison besprochen, dass es glaube ich, spannend wird. Und wir haben das auch einmal zur Mitte der Saison nochmal, also wir beide, es war, glaube ich, außerhalb des Podcasts, nochmal so ein bisschen angesprochen, dass wir sogar in den Abstiegskämpfen eigentlich nur noch Topspiele haben. Und genauso wünscht man sich das ja. Also von vorne bis hinten alles extrem spannend. Ich meine, selbst das Mittelfeld, das hatten wir auch vor ein paar Folgen schon angesprochen. Also selbst wenn es so um die Europa League und Conference League Plätze geht, extrem spannend.
Also wirklich so ein bisschen ein perfektes Skript für diese Saison, wenn man so möchte. Ne? Also ein Meisterschaftskampf bis zum Schluss. Kampf um die europäischen Plätze noch offen. Abstiegskampf komplett offen, das alles 2 Tage oder 2 Spieltage vor Schluss. Also absoluter Wahnsinn. So macht eine Liga ja richtig, richtig Spaß. Und ich bitte dich, also wenn Venezia geht 2-0 in Führung, Bologna dreht auf 3-2 und dann dreht Venezia wieder auf 4:3. Das hat so ein bisschen von einer FIFA-Partie.
Oh ja.
Aber wenn wir das beide wären, wäre ich Venezia, weißt du ja.
Natürlich.
Nee, und von daher weiter spannend und auch mit dem anderen Spiel, Salernitana gegen Cagliari, 2 rote Karten, Rudelbildung Und der Ausgleich für Cagliari fällt einfach in der 90. plus 9 durch Giorgio Altare. Und das ist einfach das Verrückteste. Also Salernitana hat die Möglichkeit, sich abzusetzen. Cagliari kann Salernitana wieder überholen auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Am Ende geht es unentschieden aus. Es bleibt also weiterhin spannend. Es gibt keine Entscheidung. Und der Ausgleich fällt einfach in der 9. Minute der Nachspielzeit. Also komplett wild, komplett emotional. Und ja, auch wie gesagt, ich bleibe dabei. Cagliari wird gegen Venezia ein klassisches Saisonfinale am letzten Spieltag erleben.
Aber das ist es ja. Also ich meine, das Spiel war also relativ symbolträchtig auch für die ganze, also für den ganzen Abstiegskampf. Ich meine, wenn du mal schaust, Venedig hat 5 Punkte weniger als Salernitana auf dem 17. Platz. Venedig ist gerade letzter, könnte aber, wenn Salernitana, also na klar, jetzt nicht mehr aus eigener Hand, aber angenommen Genoa Cagliari und Salernitana, die patzen alle nochmal, beziehungsweise also Venedig gewinnt alles. Dann können die auch noch, dann können sie sich halt auch noch in der Serie A halten. Also es ist halt wirklich alles möglich. Es ist unglaublich.
Absolut, aber ich werde mich trotzdem jetzt festlegen, dass Venezia wird die erste Mannschaft sein, die mathematisch runtergehen wird.
Ja.
Spielen nächste Woche gegen die Roma auswärts. Und gleichzeitig müssten ja auch noch Salernitana, Cagliari und Genoa verlieren. Sehe ich leider nicht. Es tut mir leid für alle Venezianer, aber das halte ich dann doch für etwas zu verrückt, auch wenn die Serie A-Saison einfach dieses Jahr so ist. Das wird nicht passieren.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht sehr wahrscheinlich. Allerdings muss ich auch sagen, über Venezia hatte ich mich tatsächlich am meisten gefreut in der Serie A. Ich weiß nicht, ich finde es einfach cool, ja, Venezia in der Serie A zu haben.
Ja, schöne Stadt, geiles Trikot. Geiles Trikot.
Ja, ich meine auch, was die für einen Aufstieg hingelegt haben. Die haben ja vor ein paar Jahren noch in der Serie C gespielt.
Ja.
So.
Und ist Traditionsverein. So. Also das wünscht man sich ja auch, dass die immer mal wieder in die Serie A kommen. Wir haben ja jetzt auch wieder so langsam auch die Entscheidung, ne, wer aus der Serie B hochkommt und wer nächstes Jahr dementsprechend in der Serie A starten darf. Und da gehen natürlich die uns gefolgt haben auf Social Media, haben es natürlich mitbekommen, dass wir da mittlerweile auch schon zwei Aufsteiger feststehen haben. Es ist einmal Lecce und einmal Cremonese. Die werden nächstes Jahr definitiv in der Serie A starten. Und wahrscheinlich Venezia und ich sage jetzt einfach mal Genoa ablösen. Und bei Cagliari Salernitana wird es nochmal richtig spannend. Obwohl ich auch dachte, Genoa wäre jetzt schon weg vom Fenster, aber dann drehen die ein Spiel gegen Juventus in den letzten 2 Minuten und damit eigentlich eine perfekte Überleitung zu diesem Spiel, was mich wirklich ratlos, geschockt und fassungslos zurückgelassen hat aus Juventus-Sicht und aus neutraler Serie A-Sicht berauschend, weil einfach dieses Spiel, diese Schlussminuten der absolute Wahnsinn sind.
Oh Mann, bei Juventus kriege ich immer so ein hämisches Lächeln auf den Lippen. Es ist unglaublich. Also bei Juventus kann ich mich einfach nicht festlegen. Es ist einfach, also vor allen Dingen in den letzten beiden Saisons, es ist einfach, ja, es ist einfach, ja.
Es ist zu einfach für die Gegner.
Ey, mir fehlen einfach die Worte teilweise. Also mittlerweile weiß ja jeder, dass wir Juventus-Fans sind, beziehungsweise Juventus definitiv bevorzugen.
Na, ich bin definitiv.
Also natürlich nicht im Podcast sind wir neutral, klar, aber
wir geben unser Bestes, wie es halt mit italienischen Emotionen möglich ist, ne? Aber ich denke, das kriegen wir schon ganz gut hin.
Also wirklich, ich bin froh, dass wir auf dem Champions League Platz, also auf dem 4. sicher sind. So, und Lazio halt immer noch, obwohl man gerade verloren hat, 7 Punkte Abstand hat. Aber Mann, gegen Genoa, das war.
Vor allem, ich war zu dem Zeitpunkt mit der Familie essen. Ich konnte das Spiel nicht ganz sehen. Bin nach Hause gekommen, schalte den Fernseher ein. Zu dem Zeitpunkt war 87. Minute 1-0 für Juve. Und dachte, okay, also geht ja eh um nichts mehr. Aber ist natürlich ganz nett, ne? Also das Spiel dann trotzdem zu gewinnen. Das möchtest du als Fan ja auch. Und die letzten 5 Minuten haben mich da wirklich vom Fernseher gebannt, denn ich komme rein, mache den Fernseher an und sehe, es gibt Elfmeter für Juve. Und der Videoassistent greift ein, ruft den Schiedsrichter zu sich und wird überprüft. Am Ende gibt es keinen Elfmeter. Und ich bin auch ehrlich, das war auch kein Elfmeter. Das war eine wirklich saubere Grätsche, sauberes Tackling von Genoa. Dementsprechend korrekt. Laut des Kommentators hätte Juve allerdings in der ersten Halbzeit einen bekommen müssen. Ja, da hat der Videoassistent nicht eingegriffen. Aber was soll's, denn direkt im Gegenzug trifft Genoa praktisch zum Ausgleich. Wieder ein paar Minuten oder ein paar Sekunden später Rabiot mit einem völlig verrückten Fehlpass im eigenen 16er in die Füße von Amiri, der an Chesney scheitert. Für Genoa geht es in dem Moment ja wirklich um den Klassenerhalt. Amiri vergibt. Gegenangriff, Juventus Morata läuft alleine auf den Torhüter zu, legt ihn ab und Ken schafft es, den Ball am wirklich komplett leeren Tor vorbeizulegen.
So, ja, also nicht nur das, aber auch so richtig ärgerliche Sachen. Dybala hat erst ein richtig schönes Tor hingelegt, legt sich den Ball dann wenige Minuten später nochmal so vor und trifft dann den Pfosten. Also
ja, das ist dann natürlich, ist halt auch Pech dabei, aber letztendlich, wie gesagt, wenn du siehst, dass Ken es nicht schafft, in der 90. Minute müsste das gewesen sein, oder vielleicht schon in der Nachspielzeit, es nicht schafft, wirklich ein komplett leeres Tor zu treffen und den Deckel drauf zu machen, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Dann wäre Genoa wahrscheinlich auch abgestiegen. Ne? Wenn Juve das nicht schafft, Ken das nicht schafft, dann passiert halt das, was passiert ist. 95. Minute mit dem Schlusspfiff gibt es Elfmeter und Genoa trifft, Crescito trifft, der die Woche zuvor noch in der letzten Minute gegen Sampdoria einen vergeben hat und wird zum Matchwinner. Genoas Klassenerhaltsträume bleiben bestehen und man schlägt Juventus mit 2-1. Und ja, das ist, beschreibt ziemlich gut den Abschiedskampf und die Saison von Juventus in nur 5 Minuten.
Auf jeden Fall. Also Juventus ist auch in den letzten Saisons, beziehungsweise vor allem in dieser, sehr am Schwächeln. Also wie sie in die Saison reingestartet sind und wie sie jetzt auch lang, also zumindest jetzt das letzte Spiel, ne? Also die davor haben sie ja gewonnen. Jetzt nochmal abschließt, ist einfach, also wirklich einfach, die Serie A ist voller Symbolik in jedem Spiel, das ist unglaublich. Also da, das spiegelt einfach, also die Serie A ist die Saison einfach perfekt, wenn ich so sagen darf. Es spiegelt wirklich alles wieder, es ist spannend bis zum geht nicht mehr und jeder kann im Prinzip, und das hatten wir auch mal gesagt, jeder kann gegen jeden gewinnen und das macht es halt so spannend.
Ich glaube auch, keine der europäischen Top 5 Ligen oder irgendeine andere Liga in Europa zeigt dir so perfekt auf am Spieltag, wo du stehst.
Nein,
also wirklich, auf gar keinen Fall. Du hast nach jedem Spieltag in der Serie A, weißt du ganz genau, warum deine Mannschaft in der Tabelle so steht, wie sie steht, was schiefgelaufen ist und was verbessert werden muss. Also es ist wirklich, immer wieder überraschend, aber dann auch irgendwie nicht, weil man dann doch sagt, das ist eine Liga, wo jeder jeden schlagen kann, ein bisschen eben wie in der Premier League. Und wenn man die Premier League als beste Liga der Welt bezeichnet und die Serie A die einzige ist, die da so ein bisschen rankommt, würde ich sagen, sind wir die zweitbeste, oder?
Definitiv. Ich wollte nochmal ein kleines Thema ansprechen, kommen wir nochmal auf die, weil wir ja kurz drüber geredet haben, auf die Champions League und nicht auf die Champions League, sondern auf die internationalen Plätze ohne Champions League, also Europa League und Conference League zu sprechen. Roma hat ja gerade eben gegen Fiorentina verloren, wo wir gerade von Symbolträchtigkeit sprechen. Du rutschst aus, bist wieder auf dem Conference League Platz, allerdings stehst du in der Conference League im Finale, heißt, gewinnst du das, es ist sowieso egal, weil du dann halt in der Europa League spielst. Und man muss dazu sagen,
wenn du die Conference League gewinnst, genau.
Klar, aber die Motivation ist groß, denn kleiner Fun Fact, Mourinho ist der erste Trainer, der sowohl in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League im Finale steht, und er wäre auch der erste Trainer, der alle drei gewonnen hätte.
Über die Roma im UEFA Conference League Finale werden wir gleich auch nochmal ausführlicher sprechen. Genau, erstmal gegen die Fiorentina gestern, unter der Woche das Finale perfekt gemacht und dann gestern sich abschießen lassen. 2-0 gewinnt Florenz und lässt uns wirklich mit einer Ausgangssituation wieder da. Fiorentina, Bergamo und Roma auf Platz 8 bis 6, alle mit 59 Punkten. Lazio auf dem Europa-League-Platz mit 62, also auch nur 3 Punkte mehr bei noch 2 Spieltagen. Und Lazio muss nächstes Wochenende gegen Juventus ran. Wir haben gesagt, die Roma gegen Venezia. Und Fiorentina und Atalanta können da auch noch was mitnehmen. Gut, auch wenn Atalanta jetzt Milan hat. Aber wir haben wirklich 4 Mannschaften und nur 2 europäische Startplätze noch zu vergeben. Bedeutet, das wird richtig knackig in den letzten Stunden der Serie A. Oh, und ja. Wenn du dich jetzt festlegen musst, lass das mal machen. 2 Spieltage vor Schluss kann man die Prognose wagen. Milan, Inter, Napoli, Juve sind in der Champions League, das steht fest. Da kann auch nichts mehr dran gerüttelt werden. Dafür die Roma und Lazio zu viel gepatzt, zu inkonstant. Aber wer kommt in die Europa League von diesen 4 Mannschaften?
Ich sag, das passt ganz gut, so wie es gerade ist. Ich glaube, Lazio wird in der Europa League spielen. Ich glaube, die Roma wird auch in der Europa League spielen, aufgrund des Gewinns der Conference League. Und ich glaube, ich glaube, die Fiorentina schafft es nicht, sich von Platz 7 zu befreien. Einfach.
Würde ja aber im Falle eines Europa League-Gewinns der Roma genau, ja nachrutschen.
Also ich rede jetzt auch nur von auf dem Papier gerade. Allerdings, und genauso meine ich, genauso wollte ich das gerade auch nochmal sagen, so wie du es gerade gesagt hast, entweder rutschen sie auf, oder wenn nicht, also klar, ich habe mich gerade festgelegt, aber angenommen, die Roma sollte trotzdem patzen und die Conference League gewinnen, würden beide in der Europa League spielen. So. Und aufrutschen, ja. Dann würde ja Atalanta in die Conference League.
Das kann passieren.
Also wir haben dann 8 italienische Mannschaften auf internationalen Plätzen und genauso wünscht man sich das auch. Also lieber 8 als 7, sag ich dir, wie es ist.
Also ich würde auch mich festlegen, Lazio geht in die Europa League. Die Roma gewinnt die Conference League, ist damit auch in der Europa League und Florenz rutscht nach, kommt dann in die Conference League und Atalanta muss sich meine Saison damit begnügen, nicht europäisch vertrieben zu sein. Wie es da mit Gasperini weitergeht, muss man dann sehen, er hat ja noch Vertrag, aber sagte ja auch im Interview unter der Woche, am Wochenende, dass er zwar weiß, dass er einen Vertrag hat, aber nach so einer Saison man sich natürlich mal hinsetzen muss und die Zukunft besprechen, weil er möchte natürlich ja auch am Ende das Beste für den Verein. Und bei der Fiorentina muss ich sagen, man möchte sich für eine fantastische Saison belohnen, wo man es geschafft hat, auch den Abgang von Vlahovic zu kompensieren. Ne? Also und klar, in der Serie A, da fehlen ihnen die Tore, aber genau, Halbfinale Coppa Italia und in der Serie A wirklich auch oben mit dabei. Eine der besten Saisons der letzten Jahre für die Viola. Und dementsprechend sehe ich die dann nächstes Jahr in der Conference League. Aber da haben wir ja mit der Roma erstmal ein italienisches Team, das die Möglichkeit hat, das erste Team überhaupt zu werden, das diesen Wettbewerb gewinnt, ist vor der Saison ja erst gegründet worden. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.
Werbung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Zurück aus der Pause, zuletzt über die Roma geredet und damit machen wir weiter, denn wir kommen jetzt von der Serie A Roma, die doch ein bisschen inkonstant war in dieser Spielzeit, zur Conference League Roma, die wie ausgewechselt wirklich alles niedergemäht hat, fast, was sich ihnen in den Weg gestellt hat, außer die Spiele haben auf Kunstrasen stattgefunden und in Norwegen.
Oh ja. Wobei, also Ja, ey, Mann, ich finde diese Ausreden immer noch so gut mit dem Kunstrasen. Ich meine, klar, der ist anders bespielbar, aber das kriegst du doch eigentlich
ja,
hin.
Da
brauchst du ja nicht so abgekocht werden. So.
Ja, gerade ein Trainer wie José Mourinho, das ist ein bisschen typisch, diese Ausrede, aber er hat es halt einfach nicht nötig. Und mit einer Mannschaft wie der Roma hat er es erst recht nicht nötig, damals dem Kunstrasen die Schuld zu geben. Aber sie haben es geschafft. Die Roma, wir haben es vor der Saison getippt, gewinnt die Conference League und nun stehen sie im Finale. Und wir haben letzte Folge gesagt, wenn sie es schaffen, dann werden wir so einen Livestream machen mit Reaction und das Spiel zusammen gucken. Dementsprechend ja, wissen wir, was wir an diesem Tage tun werden, am 25. Mai. Da treffen sie nämlich in Tirana in Albanien auf Feyenoord Rotterdam. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie Roma gegen Rotterdam ist ein schönes Finale und finde ich, werte die Conference League auch auf.
Ja, das stimmt. Also, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, also von der Conference League her werden, also in der Conference League, alle die Vereine, die quasi die Chance hatten aufs Finale, die hätten, also da wäre es überall ein schönes Finale gewesen, beziehungsweise ein namensträchtiges. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Favoriten haben es eigentlich alle geschafft. Also die hatten, aber weißt du, dann hat es...
Außer Tottenham.
Ja, gut, klar.
Die sich ja eher freiwillig raus verabschiedet haben.
Ja, genau. Aber ich meine, du hattest jetzt im Halbfinale hattest du ja Feyenoord, Marseille und Roma gegen Leicester. Also selbst wenn die anderen beiden weitergekommen wären, wäre es trotzdem ein cooles Finale gewesen.
Also hatte Europa League Vibes, ja, wie ich finde. Definitiv. Also das könnte genauso gut auch dort stattfinden. Dass die Giallo Rossi in einem europäischen Pokalfinale waren, war 1991. Damals verloren sie das Endspiel in Mailand gegen Inter mit 2-1. Damals gab es noch zwei Finalspiele, muss man sich auch mal überlegen. Und um dir mal und den Zuhörern vor Augen zu führen, wie lange das eigentlich her ist, habe ich mir dieses Finale nochmal im Vorfeld angeguckt.
Und schwarz,
hör dir das
weiß an.
Bei Inter spielten Lothar Matthäus, Andi Brehme und Jürgen Klinsmann.
Oh Gott.
Torschützenkönig der Saison in dem Wettbewerb wurde Rudi Völler mit der Roma. Und der Schiedsrichter kam aus der Sowjetunion. So lange ist das her. Einfach nur, um das mal so stehen zu lassen. Dementsprechend ist es mal wieder höchste Zeit für die Roma, sich in Europa, ja, mal wieder in einem Finale blicken zu lassen. Und davor, man wird sich erinnern, ne? Also die Romanisti, die uns zuhören, 1984 das Finale im Europapokal der Landesmeister verloren gegen Liverpool, damals in Rom, also Heimspiel. Und den einzigen europäischen Triumph, den die Roma jemals hatte, ist der sogenannte Messestädtepokal. Weißt du, was das ist?
Nee, also das muss ja ewig her sein.
1961.
Oh Gott. Okay.
Messestädtepokal, ich muss das selber im Internet recherchieren. Das hat im Rahmen der Promotion der internationalen Handelsmessen stattgefunden.
Ach, deshalb.
Wo verschiedene Vereine aus Städten gegeneinander gespielt haben. 11, 12, 13 Ausgaben gab es davon. Also, ja, wenn das dein einziger europäischer Titel im Schrank ist, glaube ich, ist die Motivation, jetzt mal so einen richtigen Titel wie die Conference League mal zu holen.
Ja, die Vitrine ein bisschen aufwerten, das stimmt. und vor allem die Historie. Also mich würde es freuen, wenn wir zum Beispiel die Roma, also muss ich auch ehrlich sagen, natürlich für alle Romanisti, wenn alle wieder in Champions League und auch in Europa League glänzen. Allerdings würde mich das auch freuen, wenn die Roma zum Beispiel ein Dauergast in der Conference League wäre und sie halt, so wie zum Beispiel via Real, die Europa League halt auch permanent gewinnt. Das, also ich würde das einfach richtig cool finden. Nee, ernsthaft jetzt, also dann hast du halt, dann würde sich eine Mannschaft...
Aber dann werden dir ein paar Fans widersprechen, die haben keine Lust auf Conference League.
Nee, das kann ich schon verstehen, aber dann hast du halt, also ich sehe das halt immer so auf Italien bezogen. Dann hast du halt in der Conference League hast du, keine Ahnung, meinetwegen die Roma als Dauergast, die das halt oft gewinnt. Dann hast du in der Europa League, hast dann wen hast du denn da? Dann hast du zum Beispiel Lazio oder weiß nicht, also oder die Fiorentina oder Atalanta so oft als Dauergast und dann hast du halt die vier europäischen Milan, Inter, Napoli und Juve als Dauergast in der Champions League. Also das wäre halt richtig cool. So, dann hast du halt, ja, das sind halt, das, dann würde sich Italien wirklich international einfach komplett festigen.
Und ich glaube ja auch, was haben wir gesagt, so wie Inter eine Saison in der Champions League sozusagen in der Gruppenphase ausscheiden musste, um ja darauf eben in die K.O.-Phase zu kommen, wird dasselbe auch, glaube ich, mit Milan passieren. Ja. Mussten sich ja jetzt auch verabschieden. Die werden nächstes Jahr weiterkommen. Sehe ich jetzt schon. Inter wird weiterkommen. Juve wird weiterkommen. Also ich glaube, wir werden mindestens drei, wenn nicht sogar vier mit Napoli italienische Teams im Achtelfinale der nächsten Saison erleben. Und das würde dem italienischen Fußball einfach unfassbar gut tun. Und ein europäischer Titel. Wir haben es immer wieder gesagt, die bauen Mourinho eine Statue, wenn er den einen europäischen Titel in die Hauptstadt bringt. Und ich glaube, die ersten Handwerker haben bereits angefangen, den Carrara-Marmor hinzuschiffen und ja, die Statue langsam anzuhauen. Denn der letzte Titel der Roma ist generell ja von 2008, damals eine Coppa Italia. Ja. Also allerhöchste Zeit, mal wieder ein bisschen Silber, bisschen Gold, das alles mal wieder nach Rom zu bringen.
Ja, eine Stadt, die es auf jeden Fall verdient hat und genauso wie eine Mannschaft, die es definitiv verdient hat.
Ja, und wenn man sich anguckt, irgendwie Roma ist mit 4 Siegen in die Conference League gestartet. Dann gab es die Klatsche gegen Bodo Glimt, sowie ein Unentschieden. Man wurde Gruppensieger, übersprang die Zwischenrunde, wo die Gruppendritten aus der Champions League gekommen sind. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann hat man Vitesse, Arnhem, Bodo Glimt dann im Viertelfinale, da konnte man sich rächen und dann eben Leicester im Halbfinale geschlagen und steht verdient im Finale gegen die Holländer aus Rotterdam. Und ja, da wird es auch nochmal spannend, denn auch die müssen das Finale gewinnen aus ihrer Sicht, denn das ist ihre einzige Möglichkeit, nächstes Jahr in der Europa League zu spielen. Also dasselbe praktisch wie bei der Roma, ja, wenn sie es nicht über die Meisterschaft packen sollten. Allerdings, ja, Roma in der Liga zuletzt 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Da muss man sich auf jeden Fall nochmal fangen. Aber ich bin da guter Dinge mit Tammy Abraham, Pellegrini, El Shaarawy. Haben die einfach einen Kader, der diesen Pokal gewinnen kann. Und so wie José Mourinho nach dem Schlusspfiff in Tränen ausgebrochen ist, ich glaube, der wird die so heiß machen auf dieses Finale. Das wird richtig, richtig brennen.
Aber eigentlich muss, ne? Also wir haben ja auch mal vorher drüber geredet, die Roma muss es einfach gewinnen.
Auf dem Papier. Die Roma, aber ja, ein Finale klar. Ist ein Finale, ne? Es ist ein Spiel, das darüber entscheidet, ob du wirklich mit leeren Händen aus der Saison gehst oder einfach wirklich, ja, eine geile und vor allem erinnerungswürdige Saison hast. Und das wird wichtig sein. Und mit José Mourinho, glaube ich, haben sie aber den perfekten Trainer für ein Finale. Denn der stand bisher 5-mal in einem europäischen und hat noch nie eins verloren. UEFA Cup mit Porto, Champions League mit Porto, Champions League mit Inter, Triplete in dem Jahr, Europa League mit Man United und jetzt eben Finale. Beziehungsweise genau, er stand 4-mal im Finale. Ja. Habe ich schon vorweggegriffen. Das 5. Mal jetzt natürlich mit der Roma. 4. Mannschaft.
Noch hat er noch nie verloren im Finale.
Noch nie verloren. Also ich bin da guter Dinge, dass wir endlich mal wieder einen europäischen Titelträger in Italien stellen können.
Ja, glaube ich auch. Hoffentlich. Also ich bin da fest von überzeugt, so wie du. Und ich würde es mir wirklich wünschen.
Und jetzt kommt die Überleitung. Halt dich fest. Apropos Roma. Das Coppa Italia-Finale am Mittwoch findet in Rom statt. Darüber sprechen wir gleich. Kurze Pause. Ciao, ciao.
Werbung. Werbung Ende.
Coppa Italia-Finale zurück in Rom. Zuletzt ja in der Emilia-Romagna stattgefunden, im Stadion von Sassuolo. Corona-bedingt hatte man gesagt, nimmt man ein etwas kleineres Stadion, durften ja auch nicht so viele Leute rein. Damals, jetzt volle Hütte, wieder in der Hauptstadt, Derby d'Italia, Juventus gegen Inter. Und ja, für Juventus die einzige Möglichkeit, am Ende dieser Saison nicht mit leeren Händen dazustehen. Für Inter die Möglichkeit aufs Double. Also, ich glaube, mehr Motivation brauchst du nicht als dieses Alles oder Nichts.
Nee, auf jeden Fall. Also es ist halt einfach, ja, also Double oder alles oder nichts, ist es beides. Also es ist eine Motivation wirklich, so wie wir es gesagt haben, also Finale oder, also Finale sowohl, wenn es um den Abstieg geht, um einen Pokal oder was auch immer, es sind nochmal ganz andere Spiele und das macht das Ganze nochmal deutlich würziger und auch wieder mal extrem viel spannender.
Und ich glaube auch, ich lege mich fest, sollte Inter das Finale gewinnen, dann rückt der Scudetto auch nochmal ein bisschen greifbarer, weil ich glaube, das würde dir so einen Schwung für die letzten Spiele geben. Klar, du bist müde, weil du dieses Spiel unter der Woche hattest, im Gegensatz zu Milan dann, aber du hast einen Pokal gewonnen. Das wäre, glaube ich, schon entscheidend. Auf der anderen Seite kann es genau in die andere Richtung gehen. Gewinnt Juventus, hat Inter den ersten Titel der Saison verspielt. Klar, die Supercoppa haben sie bereits gewonnen gegen Juve, aber den ersten richtigen Titel, wie man in Italien sagt, ist dann ja die Coppa Italia. Mhm. Und dann könnten sie eventuell auch den Scudetto an Milan verspielen. Und am Ende hast du eine Saison, wo du wirklich bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde Chance aufs Double hattest und nichts mitnimmst. Und ich glaube, das wäre für Inter schon fatal aus ihrer Sicht. Ich bin da richtig gespannt. Und ich kann ja auch nicht sagen, wer gewinnt. Also ich sehe Inter da schon als Favoriten. Auch wenn man eben guckt, wie die bisherigen Spiele in der Saison waren. Ne? Zuletzt zwei Niederlagen für Juve, eine Unentschieden, Supercoppa in der letzten Sekunde verloren.
Ja, Inter hat ja auch schon mal gegen Juve jetzt die Saison gewonnen.
Ja, ich sag ja, zweimal und ein Unentschieden waren die letzten drei Spiele gegeneinander.
Ja, genau. Also Inter ist da definitiv die Oberhand. Allerdings, wie wir es gerade eben schon öfters erwähnt haben, es hat nichts damit zu tun. So, also es ist einfach ein neues Spiel. Klar kann man sagen, gut, jedes Spiel ist ein neues Spiel, das ist auch per se nicht falsch. Aber hier geht es wirklich um was und hier ist es wirklich nochmal eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Motivation.
Da stimme ich dir zu. Was natürlich aber dann ein Faktor sein kann, ist die aktuelle Form. Ja. Und wenn man aufs Wochenende guckt, wir hatten über beides gesprochen, Juventus verliert in den letzten 5 Minuten noch ein Spiel gegen Genoa, während Inter aus einem 0-2 ein 4-2 macht. Also was das angeht, startet Inter einfach mental deutlich besser rein und eben auch spielerisch die Saison über. Aber du sagst es am Ende auch, es ist ein Finale, da kann alles passieren, es ist ein Derby und glaub mir mal, dass beide wissen, worum es da geht, auch wenn die Coppa Italia in Italien immer so ein bisschen belächelt wird, aber Allegri hat es richtig gesagt, gewinnst du die Coppa Italia, interessiert es niemanden, gewinnst du die Coppa Italia nicht, hast du versagt.
So wie immer eigentlich.
Dann so wie immer
und bietest du viel zu viel Angriffsfläche. Ja.
Wartet man schon. Und apropos italienische Presse, in den letzten Wochen wurde es ja extrem laut um den Namen Paulo Dybala. Und gerade im Vorfeld dieses Pokalfinales natürlich eine extrem interessante Personalie, denn angeblich sollen sich Paulo Dybala und Inter Mailand tatsächlich auf einen Transfer verständigt haben, ist ja ablösefrei im Sommer der Argentinier. Und jetzt kommt aber der Clou, angeblich für 6 Millionen Euro Gehalt, 4 Jahre. Bei Juve verlangte er 10 Millionen Gehalt und verdient momentan mehr als 6 Millionen. Bedeutet, er würde nicht nur zum Rivalen gehen. Richtig, er wird nicht mal, er 7 verdient er, glaube ich, zwischen 6 und 7, aber mehr. Würde bedeuten, er wechselt nicht nur von Juve zu Inter, sondern für Inter verzichtet er auch noch Gehalt, obwohl die Verhandlungen mit Juventus gescheitert sind, weil er mehr wollte und nicht weniger, beziehungsweise gleich. Also, das wäre, glaube ich, eine ganz neue Situation für Juventus-Fans, die gesagt haben, sie lieben Paulo Dybala. Wird auf jeden Fall schwierig. Auf der anderen Seite, Paulo Dybala zieht am Wochenende mit seinem 115. Treffer gegen Genoa mit Roberto Baggio gleich, der ebenfalls so viele Treffer für Juventus erzielt hat. Und er postet auf seiner Seite eine Fotokollage von sich und Baggio Arm in Arm im Juventus-Trikot.
Ja, man hört schon raus.
Macht das ein Spieler, der am Donnerstag nach dem Pokalfinale verkünden wird, dass er zu denen geht?
Ja, man hört gerade.
Ich weiß es nicht.
Man hört gerade deinen Frust und den Juventus-Fan aus dir definitiv.
Ich kann, ja, es ist halt schwierig für mich zu verstehen. In Italien sagt man immer diese Liebe zu einem Verein, dass man nicht zum Rivalen geht, das können, wenn, dann immer nur Italiener entwickeln. Und so sagen sie es in Italien, keine Ausländer. Die kommen, spielen und spielen für das Team, was ihrer Karriere am besten tut. Und ich weiß nicht, bei Dybala hatte ich das Gefühl, es ist eben nicht so.
Ja, genau. Dybala ist halt, ist Juventus halt sehr verbunden. Also mich hat es überhaupt überrascht, dass sie sich leider nicht einigen konnten. Wir hatten das Ganze über die Saison schon mal angesprochen, vor allem in den letzten Folgen, ob er die 10 Millionen im Jahr jetzt verdient hätte oder nicht. Also ich bin der Meinung, ja, und ich glaube, du auch. Und ich bin auch der Meinung, ich glaube, wir beide sind der Meinung, dass Juventus sich da hätte mehr anstrengen müssen. Allerdings ist das Ganze natürlich total überfällig, wenn du für einen anderen Verein natürlich auf Geld verdienst. Auf Geld verzichtest, meine ich, sorry. Das ist, ja, es macht das Ganze irgendwie, also immer mehr, also immer unverständlicher, finde ich. Also du verzichtest auf der einen Seite auf Geld, also angenommen, es kommt jetzt zustande und genauso wie du es gerade gesagt hast, auf der einen Seite verzichtest du auf Geld, auf der anderen Seite willst du aber viel mehr Geld haben, um da zu bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, worum geht's dir eigentlich?
Ja, und da war ja unsere Vermutung, es geht nicht um Geld, es geht darum, dass ein mündliches Agreement mit Juventus nochmal geändert wurde. Es ging, glaube ich, um so Geschichten wie Respekt, Wertschätzung und am Ende so ein kleiner vielleicht Frustwechsel zu Inter, ne? Weil es ist eben der Rivale und wenn er Juve zeigen will, hey, ihr wolltet mich weghaben unbedingt und jetzt zeige ich euch mein nächstes Jahr, wie ich euch die Meisterschaft versaue. Das könnte natürlich auch eine Motivation sein. Der Berater von Dybala, Jorge Antun, hat die Meldung dementiert, meinte, es gäbe keine Einigung weder mit Inter noch mit sonst einem Verein. Klar, es steht jetzt ein Pokalfinale gegen Inter an, man möchte ja da jetzt keine Unruhe reinbringen.
Nee, genau.
Wenn der Transfer wirklich schon vereinbart ist, dann werden sie es sowieso nicht vorher bekannt geben. Aber seien wir ganz ehrlich, die Unruhe ist drin bei Juventus und ja, und so Gerüchte wie Dybala zum BVB, muss man sagen, dürfen belächelt werden. Sky Sport HD hat nämlich berichtet, das wird nicht passieren, auch wenn Dortmund einen Haaland-Nachfolger sucht, der geht jetzt zu Manchester City.
Ja.
Da liegt der Fokus eher auf Sebastian Allaire von Ajax Amsterdam und es macht auch mehr Sinn.
Denn ja, Dybala passt überhaupt nicht zu Dortmund. Nein, gar nicht.
Nein.
Und das ist auch gar absolut nicht, also sorry an alle Dortmund-Fans, aber meiner Meinung nach ist Dortmund halt unter dem Kaliber von Paulo Dybala, auch wenn man es natürlich jetzt, auch wenn man jetzt sagen kann, hey, Juventus ist jetzt auch nicht gerade auf der Spitze, das stimmt, allerdings ist Juventus nochmal ein ganz anderes Ding. Es ist, also so wie das Saisonfinale, beziehungsweise so wie der Ausgang, also der endgültige Ausgang der Saison, bleibt auch dieser Transfer extrem spannend. Wir können leider nur darauf warten und spekulieren, genauso wie auf alle anderen Spiele natürlich auch. Passieren kann am Ende alles. Passieren kann natürlich auch, dass Dybala auch nicht zu Roma oder zu Inter geht, sondern halt ganz woanders hin. Vielleicht auch in die Premier League zu Arsenal. Ist auch nicht ganz so ein Tisch.
Ja, aber wenn wir darüber sprechen, dass Dybala über einen Borussia Dortmund steht, dann steht
ja,
Dybala auch über einen FC
natürlich.
Arsenal.
Klar, am Ende.
Und
aber
Manchester
es kann
United,
passieren,
das
ne?
sich nicht mal für die Champions League qualifiziert hat. Also das wird weiter spannend sein. Wir warten es ab. Eine Sache natürlich noch, die wir die Folge am Anfang angeteasert haben, wo wir natürlich jetzt auch drauf noch kurz zu sprechen kommen wollen, ist, Juventus Women sind die Campionesse d'Italia, gewinnen ihren 5. Scudetto in Folge. Immerhin die aus Juventus Sicht. Und die Frauenabteilung ist erst 2017 gegründet worden. Bedeutet, seit der Gründung jedes Jahr den Scudetto gewonnen. Klar, absolut beeindruckend. Diese Saison 18 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Also wirklich komplett dominant. Und in der italienischen Frauen-Serie A steht auch schon klar, also es ist schon alles klar. Es ist nicht so spannend wie bei den Männern, wo noch alles offen ist, denn bei den Frauen Juve, Roma werden in die Champions League gehen, Lazio, Hellas steigen ab und Napoli, Pomigliano und Fiorentina, einer von den drei, wird ebenfalls runtergehen. Und Juventus, einmal um darauf zurückzukommen, die wenigsten werden sich wahrscheinlich mit dem italienischen Frauenfußball auseinandergesetzt haben. Und da sehen wir uns auch so ein bisschen in der Pflicht zu sagen, dass wir da auch unterstützend und informieren wollen, um eben dieses Thema auch hochzubringen. Und dazu gehört eben dann auch mal, um das alles so ein bisschen zu beleuchten und sich damit auseinanderzusetzen. Und Juve hat eine fantastische Saison gespielt. 5 Scudetti, eine Coppa Italia und 3 Supercoppa in den letzten Jahren. Und dieses Jahr wirklich in der Frauen-Champions League bis ins Viertelfinale gekommen. So weit wie noch nie eine italienische Frauenmannschaft bisher. Stehen jetzt im Pokalfinale gegen die Roma. Können also auch noch das Double gewinnen. Und gerade die Siege gegen den VfL Wolfsburg, die ja wirklich im Frauenfußball viel zu sagen haben, die jetzt auch wieder deutscher Meister geworden sind. Solche Siege helfen dir, dein Ansehen zu vergrößern. Und dass der italienische Frauenfußball wächst und wächst, ist ein positives Zeichen. Dass er europäisch mithalten kann, ist ein positives Zeichen. Und ist ja auch seit 2 Wochen offiziell als Profisport in Italien deklariert. Ja. Also, dass du auch wirklich jetzt Gelder bekommst vom Fußballverband, von den Sportabteilungen, um das zu fördern, damit man in Zukunft da auch breiter aufgestellt ist. Ne? Also,
und das finde ich auch
Frauenfußball,
wichtig.
Absolut. Und im Frauenfußball gucken wir nach Deutschland. Da dominiert man ja mit Lyon aus Frankreich ja die ganzen europäischen Wettbewerbe seit Jahren.
Ja. Naja, oder auch FC Chelsea gerade, bin ich der Meinung, hat gerade die Frauen UEFA Champions League gewonnen.
Ja, Chelsea hatte man ja in der Gruppenphase geschlagen. Die sind dieses Jahr raus. Genau,
amtierender
Champions League-Sieger, glaube ich.
Oder haben sie die Premier League gewonnen?
Aber die sind raus.
Ich glaube, die haben die Premier League gewonnen. Ja, doch,
die
haben auf jeden Fall gerade was gewonnen.
Die sind rausgeflogen.
Ja, genau, aber ich weiß, die haben gerade, stimmt, ich erinnere mich, aber die haben gerade auf jeden Fall, doch, die haben die Premier League gerade gewonnen. Doch, so war das, genau. Die haben gerade die Premier League gewonnen. Auch in England gibt es ja schon Profigehälter für die Frauen. Und genau, und ich finde es auch richtig so. Also am Ende des Tages ist es Fußball. Jeder mag es, Fußball zu schauen. Und Frauenfußball, muss man natürlich sagen, hatte natürlich einen unfairen Stand erstmal gegen Männerfußball, wenn man so sagen darf, weil Männerfußball natürlich schon deutlich entwickelter war, beziehungsweise deutlich länger existent, so, und auch automatisch eine traditionellere Fanbase hatte, also dementsprechend mehr Fans.
Obwohl man sagen muss, der italienische Frauenfußball geht auch bis in die 60er Jahre zurück, wenn man
so
möchte.
Das stimmt, allerdings nicht so, natürlich nicht so bekannt wie der Männerfußball, und es war ja leider damals auch nicht so, es war ja damals leider auch nicht etwas, was du dir halt angeschaut hast. Jetzt inzwischen, das Bild war ja ein ganz anderes Wort. Ist ja auch, also dementsprechend nicht lustig, sondern war halt einfach so. Aber ich finde es super, dass es jetzt so im Kommen ist und jetzt auch, also dass inzwischen mehrere Ligen jetzt Profigehälter verteilen und dass man da ein richtiges System aufbaut. So wie beim Männerfußball, und genauso muss das eigentlich auch sein.
Und vor allem, wenn man, kommt ja gerne das Argument, ja, Angebot und Nachfrage, aber wenn man sich anschaut, wie Barcelona das Camp Nou, wie sie die Hütte vollgekriegt haben in den Champions League-Spielen der Frauen, dann kannst du da nicht sagen, dass sie an diesen Spieltagen halt wenig verdienen sollen, weil die Hütte ist voll, die Nachfrage ist da und dementsprechend werden sich dann auch die Gehälter dort anpassen müssen.
Genau,
alles,
das meine ich.
Wäre nicht fair.
Inzwischen ist die Nachfrage auch da und genau das macht es halt so cool. Also das macht halt, Leute interessieren sich richtig für Frauenfußball und da merkt man wieder, es geht halt um Fußball und um nichts anderes, und das ist das Schöne.
Ein Knackpunkt, einfach mehr als überfällig, dass der Verband in Italien 2015 erlaubt hat, dass auch diese Männerprofi-Vereine wie Juventus, Napoli, Roma etc. eine Frauenabteilung gründen dürfen.
Ja, genau.
Und Juventus ist dann 2017 auf den Zug mit aufgesprungen und dominiert seitdem den italienischen Frauenfußball extrem. Und eine letzte Sache dazu. Eine Gruppe bei Juventus bestehend aus Bonansea, Rosucci und Girelli, die gerade ihren Vertrag bis 2024 verlängert hat. Die spielen seit Jahren zusammen. Und nicht nur bei Juve seit 5 Jahren zusammen, sondern davor auch Jahre bei Brescia. Und Da kann man natürlich sagen, Juve kauft die Liga kaputt, denn damals haben die drei bei Brescia alles gewonnen, haben den Scudetto gewonnen, haben die Coppa Italia gewonnen, wurden im Gesamtpaket verpflichtet. Ist ein Dreamteam und eigentlich auch eine schöne Geschichte, weißt du, dann holst du die beschreiten ihren gesamten Karriereweg eigentlich zu dritt.
Ey Mann, wie geil ist das denn, wenn du zum Beispiel, dass ich da unterbreche, aber wie geil ist das denn, wenn du zum Beispiel mit deinen angehenden zwei besten Freunden kriegst halt gleichzeitig einen Anruf oder kommst halt am nächsten Tag zum Training oder was auch immer und man trifft sich halt am nächsten Tag und sagt, ey, habt ihr gestern auch einen Anruf bekommen? So, ja, und dann bespricht man halt, das ist ja ein Traum. Weißt du, also erst gewinnst du alles mit denen und dann unterschreibst, also gewinnst du halt nochmal.
Ja, und gerade für eine Girardelli, das hat sie immer gesagt, es war immer ihr Traum, mal bei Juventus zu spielen, sie ist Juventus-Fan. Dann gab es auf einmal eine Juventus-Frauenabteilung und dann kriegst du den Anruf, wie du sagst, und dann denkst du nicht zweimal drüber nach, dann wechselst du mit deinen Spielkolleginnen, mit deinen Freundinnen dahin und zerstörst einfach auf 5 Jahre die komplette Liga und gewinnst einen Titel nach dem anderen. Von daher herzlichen Glückwunsch an Juventus Women zum 5. Titel unter dem Motto Fantastic, absolut, können wir nur unterschreiben und ein wichtiger Schritt für den italienischen Frauenfußball.
Definitiv.
Das war's auch schon wieder. Also ich gucke hier auf die Uhr, etwas mehr als 50 Minuten aufgenommen, also einen kleinen Bonus heute drauf, gab ja auch viel zu besprechen. Meisterschaft, Roma im Conference League Finale, Coppa Italia Finale am Mittwoch, Frauenmeisterschaft, also wirklich viel, viel besprochen, hat mir mega viel Spaß gemacht und das letzte Wort bekommst du. Ich bedanke mich nochmal bei allen Zuhörern und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Ja, so wie du es gerade gesagt hast, ganz viel Finale, ganz viel Spannung im Fußball, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern und weiterhin noch alles unklar. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, eigentlich so wie immer, diesmal aber auch mit klarer Voraussicht auf Spannung in den letzten Spieltagen, so wie wir uns eigentlich auch den Fußball vorstellen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei jedem, der zugehört hat. Und dann gibt's von mir ein Ciao, Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.